ARD.
So, herzlich willkommen zu meinem vierten Podcast, was für Zeiten, Richling plus eins. Richling bin immer ich, eins ist heute ein ganz besonderer Gast, mit dem oder mit der ich nicht nur die Gegenwart durchhecheln kann, sondern auch die Zukunft, die ihr nicht geheuer ist und die Vergangenheit, die mir nicht geheuer ist. Die Gegenwart natürlich, weil alles über uns einbricht. Herr Trump zieht sich aus Europa zurück und wir sind also auf uns allein. Nicht mal die Kirche hilft uns mehr, wo wir den höchsten Kirchturm verloren haben in Ulm und abgeben mussten an Sagrada Familia. Heute treffen also hier Jahrhunderte aufeinander, also sagen wir die letzten zwei Jahrhunderte. Sie ist mit 21 oder 22 Jahren gut 4-5 Jahre jünger als ich oder habe ich mich verzählt, egal. Auf jeden Fall ist sie aus dem jetzigen Jahrhundert. Sie trägt einen alten Konflikt aus in Person. Ihre Eltern sind nämlich Griechen und sie kommt aus dem deutschen Hessen und sie macht ihr Leben zum Job und zwar indem sie darüber erzählt, als TikTokerin, als Instagramerin und indem sie es schafft, mit einem Titel ihres Berufes nicht nur das Deutsche zu verenglischen sondern und das Englische zu verdeutschen, sondern Englisch und Deutsch zusammenfassen in ein Wort, nämlich Content Creatorin. Das ist wirklich kreativ und ich freue mich, dass sie es mochte, dass sie mich treffen mag. Herzlich willkommen, Maria Ziffi.
Hallo, das hast du ja super gesagt. Das
Dankeschön.
Ist ja mega.
Ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Also es ist wirklich kreativ. Ich freue mich wirklich, dich zu treffen. Ich wollte mal eine Pause machen, weil ich habe erfahren oder auch gesehen, wenn ich deine Bühnenauftritte sehe, dass du eines schaffst, dass du noch schneller sprichst als ich. Deswegen musst du gucken, dass ich dich nicht übertünche. Also schön. Wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade zu Hause in Offenbach am Main.
Okay.
In meiner kleinen Wohnung hier und genau.
Ja. Und du machst gerade, hast du Auftritt heute Abend oder was machst
heute
du?
Heute nicht mehr. Ich habe jetzt erstmal Pause. Ich war am Sonntag in Köln, gestern in Berlin. Heute bin ich hier. Das ist jetzt.
Hast du gespielt in Köln?
Ja. Genau. Okay. Wir waren bei Die besten Comedians.
Oh also, ja.
Da waren auch ganz viele andere und das ging so lange. Da haben wir auch die anderen angeguckt und immer auch mitgelacht. War auch gut, war auch lustig. Aber genau, ich war die Letzte.
Also der Höhepunkt mit anderen Worten, das ist sehr schön. Nein, ich finde auch schön, dass du sagst, den anderen hörst du auch zu. Und das hat sich, so habe ich das, was wir machen, auch kennengelernt. Also als ich begonnen habe, war es im Gegensatz zu dem, was meine Erfahrung war aus dem Schauspiel, sehr viel Verbundenheit untereinander und sehr viel wenig Neid, also sehr viel wenig Neid, sehr wenig Neid und so. Das hat sich irgendwann mal später, wurde es unterbrochen durch eine sehr unangenehme Geschichte in der Szene. Aber ich merke es auch heute bei Jugendlichen oder bei jungen Comedians und so, dass man miteinander sich freut, wenn der andere Erfolg hat. Das finde ich immer ganz toll. Irgendwie.
Ja, das ist echt so, weil vor allem auch in Frankfurt, ich kann über die Frankfurter Leute hier sprechen, das ist halt immer ganz cool, wenn du rauskommst aus dieser Frankfurt-Bubble. Also ist ja auch viel ein bisschen Leute, die vielleicht nicht gedacht hätten, dass sie so eine Zukunft haben. Und dann freust du dich einfach, dass du siehst, dass Leute so ein bisschen ihr Leben im Griff bekommen, wenn ich das mal so sagen darf.
Das Erste, was ich habe mich ja auch mit dir beschäftigt und das Erste, was ich gesehen habe, war ein kurzer Plot, wo du in Barcelona bist und sagst, also du hast dich jetzt angeguckt und trinkst gerade Matcha-Tee.
Ja.
Und da bin ich wirklich zusammengezuckt, weil ich habe auch eine Empfehlung bekommen, dass ich also Matcha-Tee unbedingt trinken soll und habe das einmal probiert und Ich rauche nicht. Ich dachte, ich trinke aus einem Aschenbecher.
Nein, dann hast du aber keinen guten getrunken.
Ach
es
so.
Gibt richtig guten Matcha. Wirklich? Da in Barcelona, da habe ich, glaube ich, an dem Tag 6 Matchas getrunken. Also da musste ich mich auch mal durchprobieren einfach in der Stadt. Und da waren 4 von denen waren katastrophal. 4
okay.
von denen, da dachte ich auch so, nee, das kann man doch nicht trinken. Aber 2, wenn die richtig gemacht sind, da war bei einem auch Honig mit drin.
Ja.
Das war krass.
Wirklich wahr.
Das war richtig lecker
und
auch.
Und da war keine Assoziation zu Aschenbecher.
Bei den anderen ja. Ich habe
ja, auch zu Hause. Ja, aber bei den zwei nicht, okay.
Bei den zwei nicht. Als ich hier zu Hause, ich mache das auch manchmal alleine, da hast du auch manchmal ein bisschen Aschenbecher, auch mit Stückchen. Dann ist manchmal.
Sag mal, du, ich finde immer so interessant, du bist aus der Schule hier raus, ja, natürlich, klar.
Zum Glück.
Und, ja, ach so, zum Glück tatsächlich, ja?
Ja, jetzt mittlerweile.
Du mochtest nicht gerne in die Schule gehen?
Ich glaube, als kreativer Mensch wird die Schule irgendwann zu anstrengend, weil man dann ja, okay. Man ist ja in der Bubble, wo alle das Gleiche lernen und ja. Ich habe ja relativ früh angefangen mit Stand-up und allem, was ich da mache und dann habe ich da so gedacht, das will ich studieren, das ist ja meine Richtung, die ich gehen möchte, das will ich lernen. Ja. Und wieso bin ich jetzt hier immer noch mich beschäftigen mit, was Pythagoras in seinem Leben gemacht hat? Also das war ja okay. Eine ganz andere Richtung.
Ich verstehe, aber weil du sagst, Pythagoras im Leben gemacht hat, es geht ja bei Pythagoras nicht um sein Leben allein, sondern auch um die Mathematik. Und ich muss dir sagen, ehrlich, bei mir ist gerade umgekehrt. Ich habe auch in der Schule angefangen, mit Parodien und Lehrer nachzumachen, die dann dachten, sie wären schon in der Klasse, wo sie noch draußen waren und so. Und habe da auch schon recht Erfolg gehabt und so weiter. Und trotzdem bin ich ganz sehr gerne zur Schule gegangen. Und es ist etwas Kurioses auch passiert, weil man natürlich dann, wenn man so zurückblickt, also man lernt eine ganze Menge und man ist das ganze Leben lang beschäftigt, damit das wieder zu verlernen, was man gelernt hat. Und ich, weil du sagst Pythagoras, aber ja. Ich habe Latein gelernt in der Schule. Das heißt, war Pflichtfach bei mir, also Englisch und Latein, also kein Französisch. Und wir waren miserabel in Latein. Und irgendwann bekamen wir so ein Jahr vorm Abitur einen ganz strengen Lehrer, der uns gezwungen hat, die lateinische Grammatik auswendig zu lernen innerhalb von 3 Wochen.
Oh,
und gab es eine entsprechende Klassenarbeit. Und ich musste also Latein lernen, komprimiert in ganz kurzer Zeit. Und ich sage dir, ich habe da gemerkt, anders als wenn ich es über Jahre gelernt hätte, wie mein logisches Denken daran geschult wird, an diesem Latein. Deswegen so im Nachhinein, vielleicht kannst du ein bisschen gnädig sein mit der Schule. Das hat dir vielleicht doch was beigebracht, unterbewusst, was du dann im Leben doch brauchen kannst.
Nein, auf jeden Fall. Das meinte ich damit gar nicht. Also ich hatte auf jeden Fall auch sehr coole Sachen, die man, vor allem in Deutsch, ich habe sehr Deutschunterricht gemocht, also Texte analysieren, Gedichtsanalysen, so ein bisschen seine Kreativität mit reinnehmen. Mathe war ich eine totale Niete. Ich kann jetzt aber, ich weiß nicht woher, auf Englisch 50 Nachkommastellen von Pi. Also, falls ihr das irgendwann mal braucht, ich kann das. Aber sonst war es auch manchmal in Mathe, da war es dann halt zu viel. Dann dachte ich mir auch so, jetzt diese Funktion noch ausrechnen oder lieber halt ein Video schreiben im Matheunterricht.
Ja, das ist schon, ich verstehe, ja klar.
Dann habe ich lieber das Video gemacht.
Ja, klar, ich verstehe. Es könnte größer Brüller sein auf der Bühne, wenn du die Pi-Sachen in Englisch runterleierst, dann könnte die Leute sehr amüsieren. Also, sag mal, und dann, ich weiß nicht, bevor wir zum ersten, wir haben uns ja jeder ein Thema ausgedacht heute füreinander.
Ja.
Also meins ist dann, na, das erzähle ich später, meins ist logischerweise, wollte ich mit dir reden, über Generationen, Konflikt oder nicht, also wie ist das für dich? Ja? Wobei wir in der Situation sind, normalerweise geht ja Generationenkonflikt ist ja meistens zwischen Kindern und Eltern. Mhm. Wir sind ja schon in der Situation, wo du eigentlich Urenkel sein könntest.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, nein, schon.
Ja. Und die verstehen sie ja meistens besser als Eltern und Kinder. Nein, da kommen wir später drauf. Was wäre denn dein Thema heute?
Mein Thema, was ich mir ausgesucht habe, es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich dachte, wir könnten auch, weil wir beide aus der Comedy-Branche kommen, da ein bisschen über den Wandel sprechen. Wie war das früher, wie ist es heute? Und so ein bisschen über jüngere Künstler, wie auch Social Media da so ein bisschen mit reinspielt.
Ja, gerne. Das finde ich wunderbar. Da können wir eigentlich gleich loslegen. Ich habe noch eine Frage zwischen, was mich noch interessiert, ob wir später dazu kommen, weiß ich noch nicht. Mhm. Weil deine Eltern sind ja Griechen, ist das richtig? Ja, ne?
Das ist richtig, so.
Und du Vollblut. Ja, wunderbar. Sprichst du Griechisch auch? Ja, natürlich.
Ja, ich war in der deutschen Schule und danach war ich noch in der griechischen Schule, also immer nach der deutschen Schule noch Griechischunterricht gehabt.
Okay, und du bist auch oft in Griechenland gewesen?
Wir sind oft in Griechenland, ja.
Okay.
Wir sind
ich bin Jahr auch, ich glaube, 15 Jahre lang in Griechenland, habe ich den Sommer immer verbracht und habe sehr große Verbindungen nach Griechenland. Und ja.
Weißt du noch wo?
Ja, in Santorin.
Santorini, okay, das ist ja. Hast du dein Leben gelebt? Du hast dein Leben
Ja. Nur du darfst nicht vergessen, das ist schon ewig her. Also das letzte Mal war ich vor 20 Jahren dort und das war dann anders als heute. Es ist nicht so touristisch gewesen, wie es heute ist. Es war ganz ursprünglich und du konntest also ganz ruhige Strände finden und du wurdest nicht überladen oder du hast nicht überladene Hänge mit Hotels und so weiter. Und
das sagen aber auch viele Einwohner heute. Ja, ja. Also die sind auch dann gab es mal Leute, die kamen, aber jetzt ist es so viel geworden, dass wir sogar, also es ist ja alles auch teurer da und sogar die Einwohner können sich nicht mal mehr leisten irgendwie.
Das muss ich dir sagen, das hat mich damals schon aufgeregt, wenn Leute aus Deutschland oder so sich dort Häuser oder meistens kleine Häuschen gekauft haben und dadurch natürlich auch die Mieten gestiegen sind für die Einwohner. Ja. Und das fand ich eigentlich unglaublich, um 4 Wochen dort zu verbringen, braucht man sich kein Haus dort zu kaufen. Und das hat sich natürlich stark.
Das war mittlerweile überall so, leider. Also was heißt auch leider? Ja. Natürlich ist es schön, da so ein Haus zu haben. Es ist eigentlich nur, dass die Einwohner oder die älteren Leute gleichzeitig geschützt werden müssten. Also
erstens das und zweitens, weißt du, es ist so, wenn du länger dort bist und wenn du Griechen bist, hast du dann, oder Halbgrie oder von griechische Eltern hast du ein anderes Verständnis dafür. Mich hat das immer schon aufgeregt in der Zeit. Es gab ja mal eine große Debatte für Europa vor 10-12 Jahren oder noch länger und das griechische Verständnis und wie sie sich in Europa integrieren und so weiter. Und das ist natürlich in den auf den Inseln, wie viele Inseln gibt es? Hunderte oder wie viele Inseln gibt es und so? Ja, da verläuft natürlich sich Politik anders als in einem zentrierten Staat. Und dass man da so wenig Verständnis aufbringt für die Art von mit Politik umzugehen, das hat mich immer sehr irritiert. Ja. Also wir wollen es jetzt nicht, es führt jetzt zu weit, wir wollen erstmal zu deinem Thema kommen. Ja.
Ja. Aber dann erzähl mal, wie fandest du es? Also wie ist es so früher anzufangen? Wie war das so in deiner Zeit? Wie hast du angefangen?
Ich habe angefangen, schon in der Schule. Ich habe Lehrer parodiert und ich habe auch, ich war sehr schüchtern. Also ich weiß nicht, du hast auch gesagt.
Ich auch. Ja, ich habe auch Lehrer parodiert und ich war auch sehr schüchtern. Also vielleicht ist doch gleich das Thema.
Wahrscheinlich wohl, weil ich bin, wenn der Lehrer mich angesprochen hat und ich wusste die Antwort, bin ich trotzdem rot angelaufen.
Ja, ich auch. Also ich wusste manchmal, weil ich dann so vor allen reden und dann haben alle was erwartet von mir, auch wenn es richtig war. Aber die Blicke oder generell zu wissen, die Aufmerksamkeit ist bei mir, das war schlimm für mich.
Wie furchtbar. Für mich auch.
Wir mussten auch immer so Referate machen, jede Woche, montags, was so die letzte Woche an News war im Politikunterricht.
Okay.
Und das war auch, ich musste das ja nur ablesen. Es ist ja passiert, ich musste nichts Neues erfinden. Und das war auch so schlimm, als hätte ich da irgendwie so Fehlinformationen die ganze Zeit gesagt.
Geht mir genauso, es war ganz schrecklich. Und dann hatte mir ein Klassenkamerad eine Schallplatte gegeben von, was nicht, den wirst du, doch, vielleicht kennst du ihn doch, Jürgen von Manger, kennst du den noch?
Nein.
Das ist aus dem Ruhrpott ein Komiker gewesen, der unter dem Namen Adolf Techtmeier Szenen gespielt hat und sehr, sehr witzig in ganz extremen Dialekt. Und der war sehr populär. Und die habe ich mir so oft angehört, bis ich plötzlich merkte, ich kann die Stimme. Und dann habe ich das Klassenkameraden vorgetragen. Und dann merkte ich, dass ich damit ankam. Und dann ging das weiter. Dann habe ich Heinz Erhardt parodiert und so. Und auch immer im Freundeskreis. Und irgendwann, wenn ich dann dran kam, habe ich mich also in Latein zum Beispiel bei diesem strengen Lehrer geflüchtet in diese Parodien rein und es kam, und sogar der Lehrer musste lachen und da habe ich mir diese
ich habe es verstanden. Aber du kannst ruhig so lange machen, bis du es hinkriegst. Wir haben Zeit.
Nein. Also diese Extrovertiertheit habe ich also mir dann richtig antrainiert. So.
Ja, krass. Weil bei mir war das sehr, sehr ähnlich. Ich habe keine Parodien gemacht, aber ich habe sehr viel Stand-up geguckt und habe dann von Kollegen damals die Witze 1:1 abgeschrieben, bin auf dem Schulhof und habe die auswendig einfach irgendwem erzählt. Also ich wollte einfach mal kurz diese Witze, heute mache ich das nicht mehr, falls jemand hier sagt, Maria klaut Witze, das ist absolut nicht wahr, aber ja, damals war das einfach so, ich wusste nicht, dass man einfach selbst Witze schreibt. Ich wusste nicht, dass es einfach, die das auch alleine einfach gemacht haben. Und dann kam es dazu, dass ich einfach angefangen habe zu schreiben, also einfach diese Storys und habe dann meinen ersten Auftritt gemacht.
So war das genau. Ich habe auch am Anfang natürlich die Originalszenen nachgespielt von Karl Valentin oder von Weißviertel hieß der, das sind so ein bayerischer Komiker und so. Oder von Jürgen von Mange auch, die in der Klasse halt, die nicht öffentlich, das ging da nicht, aber und dann erst ganz allmählich angefangen zu schreiben. Ich hatte mir das in dem, wie ich so alt war wie du, auch nicht vorstellen können, selber zu schreiben. Und es hat dann irgendwie so einen Plot gegeben, wo man sagt, okay, der animiert einen dazu, das selbst zu machen und so. Das war die Entwicklung. War ziemlich ähnlich, ja, das stimmt. Mhm.
Ja, das ist voll verrückt zu hören, weil ich dachte früher, da hast du es einfach drauf, dann gehst du auf eine Bühne und dann machst du einfach dein Ding und dann ist es, weil es damals, kann ich mir vorstellen, gab es ja noch nicht so viele. Also es war auch das ein bisschen neu alles und viele haben sich auch nicht getraut. Klar, da sind halt immer die Jüngeren, du warst ja dann auch einer der Jüngsten, dann sind die, die halt mit Power kommen und dann auch sich erstmal trauen und so ein bisschen auch den Weg frei machen.
Es ist, weil das, um dein Thema anzugehen, es ist tatsächlich anders heute. Also in meiner Zeit war es natürlich nicht, Social Media, was war das? Ja. Und Internet sowieso nicht und so weiter. Und da gab es natürlich wenige, die sich dann so da in diese Richtung bewegt haben und so. Heute ist diese Möglichkeit, irgendwie in Social Media sich zu produzieren auch im Grunde genommen. Das ist, ich muss ein bisschen früher anfangen, weil es war eine Zeit lang so, dass, also wie ich angefangen habe, haben die Fernsehanstalten halt selektiv das ausgewählt. Es gab ja nur zwei, respektive drei mit den dritten Programmen und so. Und dann sagte die, fing übrigens auch beim SDR damals schon an, der Redakteur sagte damals, ja, ist ganz schön, aber mach erstmal nochmal ein Programm. Ne? Mhm. Und das haben sie dann tatsächlich aufgezeichnet nach dem nächsten Jahr, im Jahr drauf oder so. Das heißt, ich hatte eine Möglichkeit, mich zu entwickeln. Heute hast du das Gefühl, das macht jemand 10 Minuten und dann kriegt er eine Fernsehshow und dann ist er in der Situation, dass er Autoren zugewiesen bekommt und nicht mehr er selbst ist. Und deswegen fand ich gut, dass du sagst, du schreibst alles selber. Da musst du bleiben.
Mir ist das so wichtig. Ja, also ich habe auch vor allem, ich hatte mal einfach nur ein Gespräch. Das war jetzt nicht so eins, wo man miteinander schreibt, sondern ein Gespräch. Und da hat der Autor, mit dem ich gesprochen habe, auch so Ideen reingepackt. Und dann meinte er, hier kannst du das machen, hier kannst du. Und dann saß ich da schon und war so, aber das bin nicht ich. Also das sind vielleicht gute Ideen, vielleicht ist auch so ein bisschen was da, aber das könnte ich niemals aufnehmen. Also ich würde niemals dann da sitzen und sagen, ja und dann so und so und so und dann rede ich von mir, wie ich das sage, dann gibt's diesen Satz und man hört das, dass es nicht von mir ist. Und das ist mir eines der wichtigsten Sachen. Lieber schiebe ich mein Solo 2-3 Jahre auf, hab dann aber alles selbst geschrieben, alles selbst, nicht selbst geplant, das wird ein bisschen schwer, aber halt auch ein bisschen das Setting selbst geplant und hab dann was Cooles für die Leute, weil im Endeffekt, das ist das, was die meisten vergessen, weil die auf Social Media groß werden und Zahlen sehen, die vergessen, dass da echte Menschen dahinter sind. Und auch bei deinem Solo, das sind nicht irgendwelche Leute, die Karten kaufen, sondern es sind echte Menschen, die kommen, um zu lachen, um dich zu sehen, um halt einen schönen Abend zu haben. Und wenn du dann da sitzt und sagst, ja, ich bin jetzt hier, ich nehme das Geld mit, aber das wurde alles von jemand anderem geschrieben, das ist unfair. Also das könnte ich niemals.
Ich finde es super, wie du das formulierst, wirklich wahr, weil es mir aus der Seele spricht, genau, weil es ist exakt das ist, weil ich dich selber, ich sage immer, ich muss mit dem, was ich mache, mit Satire, musst du dich mit Politik, mit jedem Mist beschäftigen, musst alles angehen und ich leiste mir eine Sache auszuschließen, weil mich wahnsinnig auf die Nerven geht, das ist Fußball, so, und finde ich für mich entsetzlich, also die ganze Hysterie darum und ich sage dir, ich kann den besten Witz bringen über Fußball, weil da lacht kein Mensch, weil die Leute spüren, dass ich da eine Aversion habe dagegen. Und das, weil du sagst genau das Richtige, die Leute merken, wenn dir was aufs Haupt geschrieben worden ist, das spüren die Leute. Und dann kommt es nicht mehr an, das ist richtig, ja.
Ja, ich habe auch einmal ich rede generell über das Erwachsenwerden auf der Bühne. Ich habe einmal versucht das ist jetzt deep, aber über Sterben zu sprechen. Also wie ist es so irgendwann?
Ja, warum?
Und dann waren die Leute auch so, die haben zugehört, aber die haben da auch gesagt, Marie, du bist noch so weit davon entfernt, dass darüber können wir jetzt noch nicht lachen. Schreib das auf, behalt's erstmal, aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Das habe ich auch gemerkt. Oder musste ich lernen, dass manche Themen noch nicht für mich sind, sozusagen. Nee,
wenn du das hast, dass du aus, was aus dir selber kommt, das ist richtig, dann ist es richtig. Und dann nimmst du dir auch die Zeit dafür. Weißt du, das ist oft heute so, dass ich das Gefühl habe, viele, weil du sagst, sie nehmen das mit, so möglichst viele Leute, möglichst viel Publikum, möglichst viel Kasse machen und so weiter. Aber sich nicht die Zeit zu nehmen, selber sich entwickeln, sich zu entwickeln, das ist ganz oft nicht der Fall. Ja?
Ja.
Die sich verbraten lassen. Es gibt wirklich eklatante Beispiele für mich aus der jungen Szene, die wahnsinnig viel können und dann einfach Autoren haben, die alles schreiben, dann machen sie 3 Fernsehshows in einer Woche und dann hörst du nichts mehr von ihnen. Also das ist sehr gut. Lass dir Zeit, wirklich das ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Ja. Aber wenn wir jetzt über Social Media reden, machst du Social Media?
Nein.
Nein, überfordert dich das?
Nee, es überfordert mich nicht. Es hat damit zu tun, ja, Social Media bedingt. Also ja, wir machen jetzt, in Anfängen fangen wir an damit. Aber ich will es, was das Private angeht, mache ich es nicht. Also ich habe sehr früh eine Aversion entwickelt, schon bei meiner Mutter, wenn sie mich persönlich Sachen gefragt hat, wie sind die Eltern von dem und was hast du gegessen zum Mittagessen im Internat oder so. Das ist mir damals auf die Nerven gegangen, fand ich auch nicht wichtig. Für meinen Job irgendwie. Und ich finde es bei Facebook irgendwie langweilig zu sagen, das habe ich gegessen und das habe ich dann wieder ausgeschieden. Also das ist für mich, diese Privatissime gehen mir auf die Nerven und deswegen mache ich es nicht so viel.
Aber ich bin auch so. Also auch wenn wir jetzt hier über Social Media sprechen und ich für eine andere Generation stehen sollte, aber ich verstehe nicht, wie Leute den ganzen Tag filmen können. Ja. Also den ganzen Tag einfach mal, okay Leute, jetzt gehe ich spazieren, jetzt mache ich das. Ja. Aber das interessiert doch auch keinen.
Das finde ich auch.
Oder?
Ich finde es auch. Und es sagt auch nichts aus. Ich sage immer, wenn ich weiß, ob du Honig oder Marmelade isst, sagt das nichts besser aus, ob du dich mit Lehrern, du verstehst eine Nummer über Merz oder über Klingbeil nicht besser, wenn du das weißt. Deswegen wehre ich mich da immer dagegen. Ja.
Das stimmt. Ja, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht irgendwie den ganzen Tag da sitzen.
Ich verstehe.
Ich bin heute hier mit Matthias.
Ja.
Wir haben sehr viel Spaß.
Pass auf, vielleicht ist eines ganz schön, wir können mal darüber, wir machen mal einen, wie heißt es immer in der Dings, bleiben Sie dran. Ja, wir machen einen Werbeblock. Und zwar würde ich dafür gerne werben. Ich habe eine wunderbare Redaktion, die mich auch austricksen möchte, indem sie mir Headlines, das ist so das Thema, was auch jetzt eigentlich wichtig ist, wie wir drauf reinfallen auf das, was Fake News sind. Ja.
Ja.
Und ich habe ein paar Schlagzeilen, die ich dir unterjubeln kann oder mir auch, weil ich auch nicht weiß, wie es ausgeht.
Ja.
Und um das zu testen, wie firm sind wir da? Weil du hast heute nicht nur über KI, sondern auch über Herrn Trump natürlich, kriegst du Sachen vorgelegt und sagst, ja, oder Frau Weidel auch, wo du Sachen vorgelegt kriegt hast, ja, das ist eigentlich richtig und so. Wie schnell fällt man auf die Sachen rein? Und das können wir vielleicht jetzt mal testen. Es sind so ein paar Schlagzeilen, die ich dir sage. Ich weiß, wir sind auf Augenhöhe. Ich weiß, die Lösung weiß ich auch nicht. Ja?
Okay, also, wir sollen jetzt sagen, was wir denken, sind Fake News und was sind richtige
News. So ist es.
Es
sind Schlagzeilen. Entweder sind es echte Schlagzeilen oder meine Redaktion jubelt die mir unter und sagt, Pech gehabt, da bist du drauf reingefallen.
Okay.
Ja? Die erste wäre, also es geht um die alternde Gesellschaft.
Ja.
Mehr Senioren als Jugendliche nutzen in Japan TikTok.
Was?
Nein, das ist die Frage.
Ja, das ist aber eine gute Frage.
Ja, und das könntest halt du das... So,
denkst du? Was wollen die in Japan angucken dann?
Die Japaner sind sowieso, was das angeht, auch die ältere Generation ja sehr fit irgendwie. Ja? Also wenn du denkst, vor 40 Jahren sind die Leute schon immer mit dem Fotoapparat durchgerannt, haben alles fotografiert und sind zu Hause überrascht gewesen, was sie alles gesehen haben. Also da schon sehr viel Technik umgesetzt und so weiter. Ich könnte es mir vorstellen. Würdest du sagen ja oder nein?
Ich würde nein sagen.
Dann sag ich mal ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Damit wir eine Spannung haben. Pass auf, Achtung.
Warum man Trommelwirbel oder so?
Genau. Du hast recht. Das finde ich auch ganz schön, dass du recht hast. Die Begründung ist bekannterweise Lore ipsum dolor sit amet. Du hast kein Latein gelernt, aber das ist diese berühmte
Ich habe einfach mal genickt gerade. Das haben die Leute wahrscheinlich
nicht
gesehen.
Nein, ich habe dich eingelegt. Das ist der übliche Text, wenn was irgendwie falsch, der lateinische Text, der immer untergejubelt wird, wenn was nicht so. Ist egal.
Sehr gut, die zweite, dann lerne ich heute noch etwas.
Das müssen wir auch noch vielleicht diskutieren schnell. Das würde mich sehr interessieren. Der Rapper Haftbefehl statt Mozart. Schüler wollen kulturelle DNA in ihrem nochmal von vorne. Rapper Haftbefehl statt Mozart, Fragezeichen. Schüler wollen kulturelle DNA in ihrem Unterricht.
Das stimmt.
Aha.
Das habe ich auch gelesen. Und vielleicht können wir ganz kurz darüber reden. Ich bin ja aus Offenbach am Main. Also ich bin von da, wo Haftbefehl ist.
Ja.
Und wir hatten tatsächlich auch Haftbefehl in der Schule.
Ja.
Wir haben seine Texte bekommen und mussten die, also generell, das war jetzt auch so extra Unterricht, da haben wir zum Beispiel so Sätze wie Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet.
Mhm.
Haben wir auseinandergenommen, haben gesagt, was heißt das überhaupt, wer war die Rothschild-Familie und so weiter. Und da wurde uns dann damals gesagt, Leute, nicht Haftbefehl hören. Also bei sowas. Wir haben immer die bösen Sätze bekommen, haben die gelernt und dann wurde gesagt, nicht hören.
Aha.
Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe die Doku auch geschaut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, diese ganzen vielen anderen Lieder, die so viel Inhalt haben, die auch vielen aus meiner Klasse geholfen hätten, zum Beispiel von der Straße wegzukommen, weil das ist auch ein großer Punkt, den Haftbefehl anspricht. Das ist eine Sache, die so wichtig gewesen wäre. Und ich denke, die ist wahr und ist auch wichtig.
Gut, dann ich gehe mit dir einig, ich sag dir auch gleich warum, es ist tatsächlich wahr. Die Forderung der Schüler kommt vor dem Hintergrund der neuen Netflix-Doku Babo über den Rapper und so weiter. Kenne, ja?
Kannst du nochmal Babo sagen?
Babo.
Ja, super.
Stimmt es nicht?
Doch, das war super. Ich fand
Wieso?
Das nur amüsant.
Habe ich das falsch gesagt?
Nein, das war nur...
Spricht man das anders aus?
Nein. Nur ich sehe dein Bild und du sagst Babo und das ist einfach... Sehr lustig.
Ich sage dir, ich habe die hessische Kultusministerin wies die Anregung wieder doch ab. Ich sage dir aber noch was dazu. Ich habe auch Babo gesehen. Ja?
Hast du?
Ja, natürlich. Und ich war gewarnt worden, dass es alles so furchtbar schockierend sei. Und ganz, ja, ich muss dir aber sagen, ich persönlich war nicht schockiert. Weil natürlich du mit 22 oder 21 hast eine andere Biografie oder andere. Aber ich kenne aus dem größeren Kollegen oder Bekanntenkreis doch einige Leute, die jetzt nicht mit Drogen, aber mit Alkohol so große Probleme, da geht es nicht um 2 Promille, sondern 4 bis 5 Promille, die dann täglich nicht mehr in der Lage sind, ab 20 Uhr mit einem zu sprechen, die, wo es dann schon Fälle gegeben hat mit Herzstillstand oder die Treppe runtergefallen, sich alle Knochen gebrochen und die, das, was die Frau von ihm sagt, dass sie also auch alles versucht hätte, Kinder wegnehmen und Scheidung und so weiter, das kenne ich alles so oft von anderen Leuten. Und wenn ich das abziehe, was ich privat kenne, muss ich auch sagen, es gibt auch aus der Historie, zum Beispiel die Dokumentation von Amy Winehouse oder so, ist mindestens so schockierend. Ja gut, das liegt jetzt länger zurück. Ich kann verstehen, für mich ist Rap nicht so aufregend. Also ich finde es jetzt nicht so toll.
Was? Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du so ein Gangster-Rapper-Hörer bist.
Tatsächlich. Das ist sehr nett von dir. Ich will dir sagen, bei Haftbefehl ist vielleicht anders, weil mir aufgefallen ist, dass der einen anderen Rap hat. Aber was mich bei Rap so nervt, ist dieses bemühte Suchen nach Reimen. Also ich nehme mir das Reimlexikon, es müssen 5 Reime, 6 Reime hintereinander und es geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Also dieses Permanent, es ist für mich keine gute. Da sehe ich schon bei ihm eine andere Art von Rap, das weiß ich schon. Ja?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich da nur kurz anknüpfen kann,
auf jeden
dass
Fall.
Jeder wusste, dass er so viel Drogen nimmt oder halt kokainabhängig ist. Jeder wusste das. Also, das war nicht dieses, wir sind schockiert deswegen. Leute waren schockiert, weil da kam auch raus, er hatte einen Suizidversuch. Das wusste keiner. Das kam dann raus und das, so wie er es erzählt hat, dass er danach eingewiesen wurde, er war im Krankenhaus, geht raus und versucht es nochmal am gleichen Tag dann.
Ja.
Das ist das, was Leute schockiert, weil es ist immer noch der Haftbefehl. Der Hafti-Abi, den alle Hafti-Abi nennen, der so stark ist und dieses Gangster-Rap-Ding macht. Und dann kriegt man im Hintergrund mit, was ihm alles passiert ist, auch in seiner Kindheit mit seinem Vater. Und das sind diese Geschichten, die auch seine Texte verstehen lassen. Und das schockiert dann Leute. Ey, er hat oft gepostet, als Leute ihm geschrieben haben, da haben viele geschrieben, Wir haben deine Doku geschaut und jetzt verstehen wir erst deine Texte. Wir haben nie richtig zugehört. Und das ist dieser Schockpart. Also, dass er jetzt hier so viel Drogen nimmt, das wusste jeder. Das war jetzt kein Geheimnis. Hat er auch nie zu einem Geheimnis gemacht. Aber auch diese Veränderung, also wie Drogen dich dann doch kaputt machen. Also, was heißt dann doch? Also, natürlich machen die dich kaputt. Das ist ja nichts Gutes. Aber sein ganzes Gesicht ist ja ineinander gefallen. Also, der hat ja keine Nase mehr.
Das war ja. Ich glaube, das ist der Knackpunkt auch, wenn du selber sehr der Person verbunden bist. Also bei mir war es halt Amy Winehouse zum Beispiel, jetzt um eine offizielle Person zu nehmen, die ich also unglaublich fand oder finde. Und dann bist du persönlich halt sehr betroffen, wenn du das hörst und also, wenn du vorher mit der Figur sehr viel umgegangen bist, so dich viel mit ihr beschäftigt hast, dann kommt der Schock da. Aber prinzipiell ist eben, die Frage ist natürlich, was bewirkt es bei jungen Leuten, die Drogen nehmen. Auch da glaube ich, hoffe, dass halt junge Leute da ein bisschen oder ein paar, sagen wir so, davon abgeschreckt werden.
Ich hoffe auch,
Ich vermute auf lange Sicht nicht, dass es bei vielen der Stadt ist. Es ist wie bei einer Vorstellung bei dir oder bei mir. Du kannst reden, was du willst, aber wenn die Leute nicht persönlich in der Sekunde angesprochen sind von dem, was du sagst, dann gehen sie raus und leben genauso weiter wie vorher auch. Also die Leute zu verändern, schaffst du damit mit einer Doku auch nicht. Aber gut.
Aber so ein bisschen zu erschrecken, zu zeigen, passt mal lieber auf, was hier passiert.
Ja. Aber ich sage dir, das ist das Problem, was ich auch habe, immer mit der ganzen Diffamierung von Drogensüchtigen, nicht von Drogendealern, von Drogensüchtigen, die kriminalisiert werden und im Gegensatz dazu Alkohol wird gutiert, du wirst auf jeder Party angesprochen, schnell was zu trinken und so weiter. Und es gibt der Unterschied ist gravierend. Es gibt in Deutschland über 70.000 Alkoholtote im Jahr und 4 Millionen Alkoholabhängige. Das wird einfach unter den Tisch gekehrt, weil natürlich auch die Steuereinnahmen durch Alkoholsteuer.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also, was sollen die machen? Dann Alkohol verbieten? Das ist ja das Bier. Wo sollen die den Deutschen das Bier verbieten? Das geht ja nicht.
Und weißt du, was das interessant ist? Dieser Lauterbach, der war ja mal Gesundheitsminister bei der Ampel, der hat als erstes, als Cannabis legalisiert wurde, gesagt: Wir müssen mal sehen, wie wir das besteuern.
Natürlich, das ist ja das, was, also das größte Problem, dass es illegal war ja, dass die Steuern dann nicht reinkamen. Nicht, dass die Leute da hier Gras geraucht haben, sondern das ganze Geld, das flöten geht.
Ich glaube auch, dieses Verbot macht es überhaupt. Weißt du, wann der Alkoholkonsum am stärksten angestiegen ist, in welchen Zeiten?
Nein.
Das war, als die Prohibition war in Amerika in den 20er Jahren. Als es verboten wurde, von Staats wegen Alkohol zu trinken. Okay. Da ist die ganze Mafia aufgestiegen. Da war der Alkoholkonsum so stark wie nie vorher. Gut.
Auf der Welt oder in Deutschland?
In Amerika.
In Amerika.
Also gut, die nächste Frage, die nächste Headline.
Oh ja, stimmt.
Befragung von Jugendlichen. Dialekt ist sexy und Schwäbisch ist auf Platz 1.
Ich sag, das stimmt einfach nur, weil es lustig ist. Schwäbisch ist ja hart.
Ich finde es sehr hart, muss ich sagen. Es gibt einen wunderbaren Witz dazu, aber den sage ich dir gleich, wenn ich es aufdecke. Also es ist falsch, es ist falsch.
Schade.
Ich finde es auch sehr schade. Du kennst diesen berühmten Witz, wo der sagte, was sagt eine Amerikanerin und eine Holländerin und eine Schwäbin nach dem Sex? Also die Amerikaner sagen, oh, it was great. Und die Holländerin sagt, es war alles wunderbar. Und die Schwäbin sagt, sind das alles deine Möbel?
Alles deine Möbel. Den Holländer hast du richtig gut gemacht.
Es war Dankeschön. Ja, ich hoffe.
Super, ich dachte auch gerade, oh, was ist hier los?
So, also drittens, Wahlkampf in München. Grüner OB-Kandidat kündigt alkoholfreies Wiesenzelt für 26 an. Also für 2026.
Auf dem Wiesen?
Ja, ein grüner Kandidat. Aber ein grüner Kandidat.
Ja, okay.
Ja.
Na, aber ich glaube auch nicht. Nee, doch nicht auf dem Wiesen. Das ist doch das Event des Jahres.
Ich weiß, aber das Entscheidende ist der grüne Kandidat.
Ja, ne?
Und deswegen würde ich sagen, ja. Lass mal gucken. Falsch, du hast recht.
Ich sag doch falsch, weil das ist natürlich, wir können grün, wir können links sein, wir können grün sein, wir können die Umwelt schützen, wir können so Sachen machen, aber nicht, wenn die Zeit ist. Ja. Die Zeit ist zum Saufen da. Das ist deutscher Kulturerbe. Da sind wir jetzt.
Warst du mal auf dem Oktoberfest?
Nee, zum Glück nicht. Also
ich auch nicht. Oh, ich auch nicht.
Warst du auch noch nicht da?
Nein, für mich, Freunde wollen mich immer einladen hier in Stuttgart vom Wasen. Das ist das zweitgrößte Volksfest.
Da war ich mal.
Ach, tatsächlich doch.
Wieso war ich da?
Ja, warum warst du da?
Ich hatte einen Auftritt in Stuttgart.
Ach so.
Und am nächsten Tag oder generell abends waren da, das ist ja über mehrere Tage, ne?
Ja, ja, also fast 3 Wochen, ja.
Genau, genau. Und dann war ich einen Tag da, da ist auch, wie das sieht aus, da war so ein Riesenrad war da auch.
Ja, ja, natürlich.
Und ganz viele Stände mit Brezeln und ich habe mir die Brezeln gefetzt, die anderen haben gesoffen, ich war da mit Brezeln wie so ein Kind.
Und bist du nicht so, was weiß ich, Riesenrad gefahren oder so?
Nein, wir sind leider, also wir haben nichts gemacht. Ich war auch nicht lange da, ich bin nicht so gerne ganz unter ganz, ganz vielen, ich habe da ein bisschen Angst.
Ich auch nicht.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil du weißt nicht, was passiert und ich mag Situationen nicht, wo ich nicht weiß, was passiert.
Das geht mir ganz genauso. Wir leben ja davon, von der Menge der Zuschauer, aber für mich sind Massen unerträglich.
Unerträglich. Matthias, wie sollen wir über Unterschiede sprechen, wenn wir gleich sind? Wie sollen wir darüber sprechen? Ich kann nicht, weil es ist auch so unangenehm, dann immer so da durchzulaufen und wenn dann... Ich habe immer das Gefühl, dann, das ist zu eng. Es wird immer enger und ich weiß nicht, was ich machen soll.
Geht
dann.
Mir genauso. Ja.
Ja. Geht auf mir der genauso. Bühne bin ich, meine Mama sagt auch, wie kannst du auf diese Bühne gehen und willst nicht mit uns jetzt irgendwo rausgehen, irgendwie irgendwas machen? Ich so, Mama, bitte, da sind so viele Menschen, können wir nicht zu Hause ein Brett spielen, irgendwas? Ich so, Maria, du gehst auf die Bühne. Du gehst auf, hallo,
ja,
ich verstehe das auch nicht.
Ja, ja. Interessant. So. Letztens, Wiener Bestattungsunternehmen bringt eine Sommerkollektion raus. Luftmatratze in Sargform und Sonnencreme für echte Leichenblässe.
Wow. Ich kann mir das auch vorstellen, aber auch rein aus mathematischer Sicht, dass davor was falsch war. Und jetzt müsste ja wieder richtig kommen.
Du meinst falsch war? Die
Aussage so, davor
ach so,
war falsch?
Na, ich weiß nicht, wie ich es gemischt habe. Verstehst du? Achso, ich dachte, was richtig war, wenn die, natürlich werden Leichen natürlich präpariert, wenn sie aufgebahrt werden, ist ja klar. Ja. Natürlich gibt es da Sonnencreme dafür.
Aber Sonnencreme ist, also Luftmatratze hätte ich jetzt gesagt, ja, könnte sein. Sonnencreme ist das, was für mich ein bisschen nicht so viel
Es gibt
Sinn
auch hat. Autos als Sargform. In Amerika,
echt?
Natürlich, in Amerika. Oder Leute, die eine besondere Vorliebe hatten, was weiß ich, wie, keine Ahnung, Puppenladen.
Flugzeuge.
Ja, zum Beispiel.
Er wurde in einem Flugzeug begraben.
Ja, gibt's bestimmt. Soll ich mal gucken?
Verrückt.
Es ist wahr, tatsächlich. Das Bestattungsunternehmen der Wiener Stadtwerke, bietet in seinem Museum schwarzhumorige Merchandise-Artikel an. Dort findet man einen Turnsackerl mit der Aufschrift Ich turne bis zur Urne, naja, und eine Kochschürze mit dem gestickten Slogan Ich nasche bis zur Asche. Damit möchte das Bestattungsunternehmen den Menschen einen leichteren Umgang mit dem Thema Tod nahebringen. Ja, das ist halt Wien. Nicht?
Wien.
Halt
Wien, die machen, was sie wollen.
Weißt du weißt, dass Udo Jürgens zum Beispiel sich beerdigen hat lassen in einem Flügel. Ja.
Die sind teuer. Die sind richtig teuer.
Der ist ja aus Marmor oder der ist noch teurer. Nein, es gibt einen großen weißen Flügel aus, ich denke, er ist aus Marmor. Und da ist Udo Jürgens, ob es Asche
oder... Das finde ich super. Ja. Also das muss ich ehrlich sagen, egal wie banal das klingt, ich finde das richtig cool.
Ja. Ja, es ist schön, hat was.
In einem Flügel, wo würdest du, wenn die dich, also ich sag das auch zu mir, ich sag das jetzt nicht, weil du ein bisschen älter bist, sondern wenn du das dir aussuchen könntest, was hättest du
mir
genau?
Noch nicht nach, lass mich mal überlegen, das weiß ich nicht.
Ein Mikrofonständer.
ich möchte nicht verarscht werden.
Nein.
Sonst gehe ich da nicht rein, da gehst ja nur die Asche rein im Mikrofonständer. Ja. Ist auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, Mikrofonständer, aber der müsste sehr groß sein dann, aber ja, wo
so
möchte ich, ich habe nicht drüber, schlag mal was vor, was könntest du dir vorstellen?
Für mich jetzt oder
für
dich?
Nein, für mich, ja.
Ich könnte mir auch so ein bisschen vorstellen, so ein...
Jetzt kommt was.
So wie du sprichst, so vielleicht einfach einen normalen Sarg, wo so die Amerika-Flagge so durchgekreuzt ist. So.
Oder durchgeschnitten am besten.
Ja, okay. Irgendwie sowas.
Also gut, da kommen wir nicht weiter, ich verstehe schon. Ja, dann haben wir, was haben wir denn? Mein Thema haben wir noch.
Ja, dein Thema noch.
Mein Thema war ja noch, dass wir...
Generationsunterschied.
Ja, sag mal, ich merke gerade, also so viel Generationsunterschied finde ich nicht, aber egal. Empfindest du dich auch nicht verstanden von älterer Generation?
Ja.
Ah.
Das ist sehr gut, das hatte ich auch, weil Ich habe mir so überlegt, über was könnten wir sprechen, weil wir machen ja so relativ den gleichen Beruf. Ja. Jetzt habe ich auch herausgefunden, wir haben relativ die gleiche Geschichte. Hm. Aber generell nur Erwachsene anzusehen, die sind ja komplett, weil auch sehr, sehr anders aufgewachsen sind. Die sind ja komplett, die wissen nicht, was wir machen. Die verstehen nicht, was Jugendliche, was Gen Z, was danach kommt, Gen Alpha, die verstehen das einfach nicht. Und dann entwickelt sich so gewisse, nicht, man ist nicht böse, aber man fühlt sich nicht verstanden. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel meine Eltern waren ja auch so, als ich sagte, Leute, ich mach Stand-Up-Comedy, die waren so, ja, aber erstmal die Schule zu Ende, ne? Also, so, natürlich ist das wichtig, aber da war ja auch natürlich der erste Zweifel da. Es war nie dieses, okay, ja.
Verstehe. Das ist interessant, dass du sagst, ich hatte Gott sei Dank irgendwie andere Eltern. Das heißt, weil du sagst, ich habe ja auch sehr früh angefangen zu studieren, Literatur, und also ganze Menge Fächer.
Ja.
Und dann hatte ich sehr früh eine Chance, also zum Kabarett zu kommen. Das war das Renitenztheater in Stuttgart.
Mhm.
Da habe ich gerade, war ich im zweiten Semester. Und meine Mutter hatte auch dann so den Einwand, ah ja, willst nicht erstmal fertig studieren. Aber wie du weißt, man muss eine Chance ergreifen, wenn man weiß, wo man hin will in etwa. Mhm. So. Und mein Vater sagte immer, was du dir machst, machst du dir selber. Weißt du? Und hat nichts dagegen. Und das fand ich ganz toll. Also mein Vater war da sehr weit in Verständnis. Und was ich aber schade finde, weil du das ansprichst, dass dieses Unverständnis, ich sehe das auch bei den Ängsten, die jetzt da sind. Also ja nicht nur Klima, Krieg, Rente und so weiter, gerade bei junger Generation gibt es natürlich tausend Möglichkeiten und tausend Tipps und tausend. Und es wird dann immer so dargestellt, als ob die ältere Generation diese Ängste nicht hatte, ne? Aber wir hatten genauso große Ängste, weißt du?
Genau.
Die Ängste, die wir hatten, waren Atom zum Beispiel. Und zwar friedliche Nutzung, wie auch Stationierung von Atomraketen in den 80er Jahren. Mhm. Und die Ängste, die wir da hatten, weil du musst dir vorstellen, es gab dann den Kalten Krieg und dann war Russland gegen Amerika und es hätte zu einem Krieg kommen können. Da wäre Deutschland ausersehen worden als atomares Schlachtfeld. Da wäre nichts mehr übrig gewesen bei uns. Und das ist mindestens gleich vergleichbar mit der Angst heute, der nicht nur Jugendlichen, aber vor allem Jugendlichen vor der Klimakatastrophe.
Ja.
So, was ich mir, als ich mich damit beschäftigt habe, dass wir miteinander sprechen, darüber mir aufgefallen ist, dass eigentlich, weißt du, man vergisst ja, je älter man wird, vergisst man gern die negativen Sachen, die man im Leben hatte und so.
Ja.
Und wir hatten ja zwar protestiert gegen Atomnutzung in jeglicher Form, aber wir waren ja nicht sehr erfolgreich. Die Raketen wurden trotzdem stationiert in Deutschland und Atom wurde trotzdem genutzt und so weiter. Ja. Das heißt, das verdrängt man dann. Ich denke, wenn du heute sagst, die ältere Generation hat kein Verständnis, denke ich eher, dass es so ist, dass die ältere Generation kein Verständnis mehr hat für sich, wie sie jugendlich waren. Weißt du?
Ja.
Weil sie das vergessen, wovor sie Angst hatten. Und wenn ich denke ans Klima, also mich hat es auch natürlich aufgeregt, wenn jetzt die Straßen blockiert werden und normale Bürger, die nichts machen können, halt als Geiseln genommen werden, sagt man so, und die können jetzt nicht zu ihrem Job fahren oder so und werden festgehalten, nur weil die auf der Straße rumkleben. Wir sind damals direkt ans Kanzleramt oder vor die Aufbereitungsanlagen von dem Atom und so. Das war dann zielgerichtet. Und trotzdem muss man sagen, es ist trotzdem ein Bewusstsein, schafft es ja bei den Leuten auch, die sich gepiesackt fühlen dadurch. Insofern war das schon richtig. Also, aber dieses Verständnis zu entwickeln, zu sagen, Moment mal, wir waren doch eigentlich genauso, wir hatten genauso große Angst und so. Das fehlt mir meistens. Also eigentlich weniger Unverständnis für die Jungen, sondern Unverständnis für sich selber.
Ich glaube, also das hast du erstmal sehr schön gesagt, ich glaube, was auch das größte Problem, oder nicht kein Problem ist, aber es ist ja auch eine gewisse Kriegsgeneration auch. Also da sind ja auch Leute, die auch im Kopf haben, ey, wir müssen irgendwas wieder aufbauen, wir müssen irgendwie wieder Ordnung schaffen und dann müssen wir uns einen normalen Job suchen, damit wir wieder normal in unser Leben kommen. Und bei uns ist ja jetzt so, wir kamen auf die Welt, wir hatten direkt Social Media, da hat sich der Wandel nochmal richtig krass gemacht. Und bei uns, ich glaube, es ist vielleicht nicht das Verständnis, aber auch die Erwartungen. Mhm. Also viele in meiner Generation oder auch jüngere Leute, es wird ja gesagt, die sind faul, die wollen nichts mehr machen, die sind faul. Das Ding ist, vielleicht sind wir nicht, also natürlich, wir sind auch sehr faul, ich will jetzt auch gar nicht lügen, aber ich bin auch zum Beispiel sehr faul, aber vielleicht sind wir nicht faul, sondern einfach, wir sehen das System, wir sehen, wie das alles aufgebaut ist. Wir sehen, wie unsere Eltern vielleicht gearbeitet haben oder immer noch am Arbeiten sind und wollen da nicht mehr so Teil sein von. Also, ja. Und da kommt dann wieder dieses, wir fühlen uns nicht verstanden. Weil, Leute, ihr folgt da diesem Ding und für uns gibt es vielleicht irgendwann mal nicht mal eine Rente. Also, wie sollen wir dann jetzt einfach da mitziehen? Also, wir können ja nicht einfach immer das Gleiche machen. Es muss ja irgendwie eine Revolution dazu kommen, dass alles nicht mehr eskaliert, so wie es gerade tut. Ja, sondern, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen. Und vielleicht sind dann auch viele wieder, ich will einen normalen Job, ich will studieren, dann das machen, dann das machen. Nicht jeder würde sagen, ich will Rapper werden oder Social Media. Weil das sind auch die Berufe, wo du dich zeigen kannst. Du kannst deine Persönlichkeit zeigen, du kannst zeigen, wer du bist und du kannst deine Arbeitszeiten flexibel gestalten. Und auch wenn viele dann sagen, das ist doch kein richtiger Job, aber es ist ein richtiger Job und es ist auch ein Job, der dich erfüllt, anstatt dann im Büro zu sitzen, weil die Erwartungen von anderen ganz andere sind.
Ja, vollkommen richtig. Also ich denke, dass man, wenn man sich da hineinversetzt, dann mehr Verständnis haben kann und haben muss und dass man, und weißt du, es ist dann auch, das Verständnis muss auch daher rühren, dass man einfach einkalkuliert, wie du sagst, ich meine, die Kriegsgeneration ist heute wirklich fast schon ausgestorben, ne? Die den Krieg erlebt haben, bewusst, musst du denken, das sind vielleicht noch 4-5% der Bevölkerung.
Ja, du musst dir vorstellen, aber mein Opa zum Beispiel, das war ja jetzt nicht nur die, auch in Griechenland damals oder als Deutschland dann in Griechenland war und so weiter oder die Türkei oder damals Osmanisches Reich in Griechenland, da waren die noch dabei, da waren noch sehr klein und auch wenn ich nicht dabei war oder das jetzt nicht generell Zeitzeuge bin, ist halt die Geschichten, die auch kommen, die bekomme ich ja alle mit und dann ist mein Opa so, ja, meine Tante und da und der ist gestorben und dann bist du auch wieder so und dann kam mein Opa nach Deutschland als Gastarbeiter, hat geholfen oder hat gearbeitet und war dann aber so gefangen in dieser Arbeit. Er war dann so gefangen in, wir müssen arbeiten. Ich höre die ganze Zeit von denen, also es ist nichts Schlimmes, das haben die so gelernt, Arbeit. Und ist doch dann irgendwo auch ein bisschen verständlich, wenn eine Generation dann sagt, nee, also jetzt erstmal meine Arbeit. So erstmal, wer bin ich und was will ich machen?
Ja, ich verstehe, aber weißt du, du sagst das Entscheidende, der Großvater kam aus einer Notlage, aus der Kriegssituation und so weiter und ich denke natürlich, wenn so eine Notlage ist, eine Notsituation ist, dann ändert sich das auch sehr schnell, dann denkst du nicht mehr, ja, ich möchte also mich verwirklichen, sondern da geht es um Existenz, ja.
Genau, und das ist das Ding, was so ein bisschen uns spaltet, das sind das ist kein Problem, aber das ist das Verständnis, was noch nicht da ist.
Ja, klar. Ein Abschluss kann ich dir wenigstens mitgeben. Das ist die alte Geschichte, die schon Harald Schmidt gesagt hat, aus meiner Generation her. Ich habe schon 5 Weltuntergänge mitgekriegt, die alle nicht stattgefunden haben. Also du musst nicht ganz deprimiert sein. Ja.
Wir haben auch so. Zukunftsangst. Wir haben auch,
ich weiß, das weiß ich schon. Ja, klar. Es ist wichtig, dass ihr einfach vordrängt und einfach was aktiv auch macht und nicht zurücklehnt. Genau. Sondern, und das Letzte ist, was ich dir sagen wollte. Du hast ja gesagt, irgendwie, also ich habe ja meine Redaktion bereitet es vor. Das heißt, wahrscheinlich wissen sie Sachen besser von dir als du selber. Aber ich habe gelesen, dass du nicht erwachsen werden möchtest. Ich kann dich beruhigen, ich kenne 50-Jährige, die nicht erwachsen geworden sind. Ja. Also brauchst du keine Angst zu machen.
Sehr gut. Ich habe gerade auch Random Fact ein Buch geschrieben, das heißt Erwachsen werden voll anstrengend. Ja, und da rede ich auch darüber, dass man vielleicht nie erwachsen wird, erwachsen sein kann, sondern immer erwachsen wird, weil man hört nicht auf, auszulernen.
Ist richtig.
Und es gibt viele verschiedene Leute, wo ich denke, okay, der ist jetzt erwachsen. Dann sehe ich so, nee, der ist erwachsen, der ist noch ein bisschen kindlich. Aber ich denke auch nicht. Das hast du sehr gut gesagt, ich denke auch nicht.
Und daraus ergibt sich die Abschlussfrage, die ich immer stelle. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber gibt es eine Zeit, in der du gerne gelebt hättest? Wenn du zurück, also gibt es eine Zeit, wo du sagst, da würde ich gerne gelebt haben. Jetzt nicht vor 10 Jahren, das weiß ich von dir. Obwohl das ja paradox ist, vor 10 Jahren, du willst nicht erwachsen werden und bist trotzdem nicht gern zur Schule gegangen. Ist ein bisschen Widerspruch. Aber hätte es eine Zeit gegeben, wo du gerne gelebt hättest?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich im Jahr 2003 geboren wurde. Es könnte noch vielleicht so ein bisschen die 90er sein. Vielleicht die 2000er, aber ich bin so froh, weil ich hatte noch, meine Kindheit war ohne Handy, meine Kindheit war noch, alles war neu. Und dann irgendwann mal habe ich ein Handy bekommen, kam dann auch so in diese Social-Media-Bubble, hatte viele Freunde und durfte diesen Wandel auch mitbekommen zu Social Media. Und dann hat, natürlich, wir hatten Corona, das hätte man auch irgendwie umgehen können, aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich muss das auch einmal kurz sagen, Props an die, an Corona. Weil wir da halt diese ganze Social Media, da hat es ja nochmal so einen richtigen Social Media Schub gegeben in der Corona-Zeit. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr lebe, in diesem Jahrhundert lebe.
Man könnte sagen, du hättest gerne jetzt gelebt.
Ich hätte gerne jetzt. Ich lebe gerne jetzt, genau.
Also Liebe, ich bedanke mich, dass du Zeit hattest. Vielen Dank.
Danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich finde auch. Beim nächsten Mal ist Abdel Karim bei mir zu Gast. Da freue ich mich drauf und ich freue mich auch drauf, wenn ihr es nicht aushaltet, jetzt an die Zuhörer gerichtet, dann hört mal rein in den Podcast 40+, die Podcast-Therapie. So ab 40 schauen ja viele auf ihr Leben zurück, aber auch schon mit 20 und darauf, wie zufrieden sie sind mit ihrer Beziehung und ihrem Beruf und ihrem Leben allgemein. Florian Weber setzt sich im Podcast auf die Couch und bespricht mit dem Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik, Christian Peter Dox, die Themen, die seine Generation beschäftigt. In der aktuellen Staffel geht es um alte Fehler in neuen Beziehungen, sexuelle Bedürfnisse und so weiter. Also hört da mal rein. Hier im Podcast auch Was für Zeiten mit Richtlin Plus 1 in der ARD Audiothek oder wo es sonst Podcasts gibt. Maria, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich danke auch, dass du da warst. Tschüss.